Wir klemmen uns dann zwischen den Kunden und die Polizei, ja, und sorgen dann dafür, dass das Fahrrad auch wieder beim Kunden landet. Und da haben wir eine Erfolgsquote von 80%.
80%?
Ja, von wow. 80%. Also 8 von 10 Fahrrädern kriegen wir zurück.
Hallo, wie geht's dir? Kaum ist man mal 90 Tage zu Hause, schon bricht draußen der Sommer aus. Daher ganz sommerliche Grüße vom digitalen Vorreiter, deinem Podcast über alle Themen der Digitalisierung, powered by Vodafone. Unser aktueller Monat beschäftigt sich mit digitalen Startups und dazu sprechen wir gleich mit dem Geschäftsführer der IoT Venture GmbH, Jürgen Veit. Was die IoT Venture GmbH so macht oder welche Produkte man kennen sollte, das gleich im Gespräch mit Jürgen. Und auch diese Woche geht ein Amazon Echo kostenlos raus an einen fleißigen Hörer. Wie das geht, hörst du nach unserem Gespräch. Lehne ich jetzt aber zurück, setz die Sonnenbrille auf, vergiss nicht die Sonnencreme. Auf los geht's los. Ich begrüße meinen Gast. Hallo Jürgen, ich sitze in Hamburg. Wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, hi. Ich bin also in Mainz, ne, zu Hause im Homeoffice. Ist ja immer noch geboten bei uns und sitze jetzt hier vorm Rechner, ja, und freue mich auf die nächsten 20 Minuten.
Und bist auch schon so ein bisschen, ich sehe dich ja durch die Kamera, du bist auch schon so ein bisschen branded. Was machst denn du eigentlich? Also du hast ein T-Shirt drauf, da steht drauf, It's My Bike. Wofür steht denn das?
It's My Bike ist die Marke, ja, die Handelsmarke der IoT Venture. Ne? Ich bin Geschäftsführer, Mitgründer und dementsprechend dann auch Erfinder von It's My Bike, einer digitalen Servicewelt und Lösung für E-Bikes. Ja? Das ist das, was wir anbieten.
Du hast gerade gesagt, du bist auch Erfinder, das heißt, du bist nicht einfach nur der Business Controller, du hast auch irgendwie so einen technischen Hintergrund oder so einen Ingenieurshintergrund?
Ich bin Ingenieur von der Ausbildung, ja. Also das war ich mal, ne, ja. Ingenieur. Ich habe auch lange als Ingenieur gearbeitet. Und das hat sich jetzt, ich sag mal, im fortschreitenden Alter und mit fortschreitender Zeit eher so ein bisschen hin zum zu der übergeordneten Rolle entwickelt. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr der selber mitprogrammiert, sondern der sich eher um die Businessmodelle kümmert und wie wir das Produkt gut für den Kunden kreieren können und bauen können. Das ist eher so meine Aufgabe heute.
Hat mir jetzt ein bisschen wehgetan, dass du gesagt hast, fortschreitendes Alter. Denn du siehst jetzt auch nicht aus, als wärst du irgendwie 20 Jahre älter als ich. Das hilft meiner aktuellen Midlife-Crisis nicht unbedingt weiter, aber muss ich später nochmal drüber nachdenken. Okay, was waren denn so ein bisschen deine letzten Stationen? Also wie kamst du dazu, ein digitales Startup zu gründen?
Ja, ich bin Ingenieur, ne, und witzigerweise habe ich mein ganzes Berufsleben eigentlich mit virtueller Produktentwicklung verbracht. Ne? Okay. Das heißt, diese Zeichentische in den großen Unternehmen waren schon längst ausgeräumt und ich habe über Jahre hinweg virtuell Produkte entwickelt. Die haben virtuell so ziemlich alles kaputt gemacht.
Du meinst so CAD-Zeug?
CAE. Ne? Wir haben so Crash-Berechnungen gemacht. Wir haben ums Auto oder um Flugzeuge, um Satelliten drumherum so ziemlich alles kaputt gemacht, was kaputt gehen konnte.
Aber immer nur virtuell.
Ganz genau, ohne dass da wirklich Schaden entstanden ist. Und das habe ich wirklich lange gemacht und habe mich dann auch immer gefragt, Digitalisierung, worüber reden die denn? Ne? Ich meine, wir haben überhaupt kein Produkt mehr in der Hand. Und es war dann tatsächlich so, dass mit der Etablierung der IoT Venture 2016 ich zum ersten Mal mit dem Thema Hardware zu tun hatte. Ne? Das also quasi back to the roots, auf der einen Seite einen Schritt zurück, was das Geschäftsmodell angeht, natürlich einen großen Schritt nach vorne, wirklich in dieses Umfeld digitales Geschäftsmodell für den Kunden um das Produkt Fahrrad dann initial herum. Ne?
Eine Sache fand ich eben interessant, du sagst Crash-Berechnung, hattet ihr denn, also ich weiß, ein Bekannter von mir hat mal Triebwerksdüsen ingeniert und die haben wenigstens einmal im Jahr durften die an die freie Luft und durften einer echten Düse zusehen, wie dann irgendwie tiefgefrorene Hähnchen da reingefeuert werden, damit man live sehen konnte, ob die ganzen Berechnungen auch halten. Habt ihr sowas auch machen dürfen? Also wurdet ihr manchmal auch mit echten Crashs, durftet ihr da zugucken?
Ja, zu Beginn schon. Ne? Ja. Also zu Beginn hat uns ja keiner geglaubt.
Okay.
Ne?
Okay.
Also dann mussten wir immer mit und mussten uns das anschauen.
Ja.
Später waren wir dann so gut, dass man uns nicht mehr mitgenommen hat, weil es das nicht mehr gab. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, wie man es nimmt. Ne? Ja. Also am Anfang war es wirklich so, dann hat man uns immer dahin gezerrt und hat gesagt, schau dir das mal an, stimmt das auch so? Und am Ende hat das niemand mehr gebraucht. Ne? Das heißt, wir haben uns eigentlich von diesem Versuchsthema dann wirklich gelöst. Das wurde dann nur noch virtuell gemacht.
Okay. Und dann war wahrscheinlich irgendwann die Idee, wir möchten etwas machen wie It's My Bike. Und wenn ich jetzt auf eure Website gehe, dann sieht das aus, als sei das ein Produkt, das kann ich in mein Fahrrad einbauen und dann habe ich über eine App die Möglichkeit zu wissen, wo mein Fahrrad ist.
Ganz genau, ja. Also Hintergrund hier ist eigentlich, ich bin so ein bisschen Verlierertyp. Ja, das heißt, ich suche, ganz genau, ich suche immer.
Die Intro habe ich auch eine Zeit lang versucht, kam nicht so gut an bei kann man noch dran arbeiten. Nein, okay, erzähl weiter.
Also Portemonnaie, Telefon, Schlüssel, ne? Das sind so Dinge, die ich also immer suche. Deswegen halte ich es ganz speziell und für geboten. Für mich persönlich ist es ein Asset, wenn ich weiß, wo Dinge sind, ne? Ja. Und wenn mir dabei einer hilft. Und das war auch so ein bisschen die Gründungsidee der IoT Venture. Und wenn man sich dann überlegt, welche Dinge sind es denn wirklich wert, dass man weiß, wo sie sind, dann landet man relativ schnell beim Fahrrad. Mhm. In Deutschland werden jedes Jahr 4 Millionen Räder verkauft und 300.000 gestohlen, so über den Daumen. Ne? Und diese Zahl ist relativ konstant. Und dann, man sieht das ja so ein bisschen auch an meinem Background. Ich bin auch begeisterter Fahrradfahrer. Mhm. Dann war der Weg
hinter
zum Fahrrad.
Schönes Fahrradbild. Ist das dein Fahrrad? So ein Rennrad ist es?
Genau, das erste Fahrrad, das ich mir selbst gekauft habe. Oh. Ja, wie sentimental, ne? Ja. Und von daher war der Weg zum Fahrrad relativ leicht, zumal auch so ein E-Bike ja auch eine ziemliche Investition darstellt. Ne?
Die also, kosten so ab 2.500 oder was bezahlt man dafür?
Ja, genau. Wenn du im Premium-Bereich unterwegs bist, dann liegst du eher 3.000, 4.000 Euro aufwärts. Und das ist schon ein Investment. Ne? Und ich habe auch den einen oder anderen im Bekanntenkreis. E-Bike hat ja so ein bisschen das Image, das schlechte Image abgelegt, ist ja heute ein Lifestyle-Produkt. Ja. Ne? Politisch ist das natürlich auch supported. Auf der einen Seite, Corona nimmt das Fahrradfahren jetzt auch nochmal einen richtigen Boom. Ne? Der ÖPNV, ich glaube, der hat eine schlechte Karte im Moment. Ne? Keiner will so richtig in vollgepackten Zug. Und zu der Jahreszeit ist E-Bike auch ein tolles Verkehrsmittel, das muss man klar sagen. Nur war dann auch zu beobachten, wenn einer in deinem Umfeld ein Fahrrad gekauft hat, dann hat der einen über einen anderen Tag einen schlechten Schlaf gehabt. Ne? Weil man hat dann ein Investment im Keller oder im Hof, ne? Oder draußen angeschlossen, hat eine Menge Geld da gebunden und hat immer Angst, dass es geklaut wird. Und das war im Prinzip dann so der Startschuss für It's My Bike, dass wir gesagt haben, wir digitalisieren das Fahrrad, wir verbinden das mit dem Internet. Ja. Und der primäre oder der erste Nutzen ist, ich weiß immer, wo es ist. Ne? So, und das haben wir dann auch, ich sag mal, 2017 prototypisch im ersten Jahr umgesetzt. 2018 sind wir in den Markt gegangen und heute liefern wir, ich würde mal sagen, in fünfstelligen Stückzahlen, großen Stückzahlen aus. Ne?
Super. Also als ihr gestartet habt 2017 oder 2016, gab es da noch keine Lösung und habt ihr gesagt, gibt's zwar schon, aber wir wollen es trotzdem machen, weil wir machen es irgendwie cooler oder besser oder günstiger oder mit weniger Stromverbrauch oder. Was war so ein bisschen euer USP?
Na, naiv wie wir waren, haben wir natürlich gedacht, das gibt's noch gar nicht. Ne? Wir wären die ersten auf dem Planeten gewesen, die auf die Idee gekommen sind. Das war natürlich kompletter Käse. Ne? Ja. Es gab Lösungen und die haben wir uns auch angeschaut, aber es gab keine Lösung, die uns wirklich überzeugt hat. Und das lag an der zugrunde liegenden Technologie im Wesentlichen und an oft auch sehr lieblos umgesetzten Geschäfts- und Servicemodellen. Ja. Und das war für uns die Chance. Ne? Wir sind
Ich hatte zu der Zeit, mir wurden immer Schuhe vor der Tür geklaut. Ich habe meine Schuhe vor die Tür gestellt, das waren irgendwie dann so Sportschuhe und die wurden mir mehrfach geklaut. Und da habe ich mir auch so einen GPS-Tracker gekauft mit SIM-Karte, habe die in die Schuhe gelegt, hatte aber das Problem, dass die Batterie irgendwie nur 24 oder 48 Stunden hält und irgendwann wurden die Schuhe geklaut inklusive des GPS-Trackers und ich hatte keine Batterie da drin. Also das war ein bisschen mein Ergebnis. Aber welche Technologie oder was hat euch denn, was ist so ein bisschen das Besondere an eurer Lösung? Ich glaube, ihr habt da irgendwie so eine Narrowband-Lösung eingebaut. Was ist das genau?
Genau, also du hast das Problem genau richtig beschrieben. Ja. Ne? Das war, also ich sag mal, danke, dass du das gesagt hast, muss ich es nicht wiederholen. Ja. Aber Batterielaufzeiten sind hier natürlich ein entscheidendes Thema. Ne? Keiner lädt gerne nach. Ne? So Batterielaufzeiten ist so das eine und das andere sind Kosten. Ne? Mhm. Also die Lösungen, die wir vorgefunden haben, waren teuer und mit einer furchtbaren Usability versehen. Und das haben wir gedreht. Wir haben eine neue Technologie, das ist Narrowband IoT. Mhm. So heißt dieser Mobilfunkstandard. Der wurde 2016 zum ersten Mal vorgestellt. Wir waren dann auch schon.
Den nutzt ihr über Vodafone, ne? Also das heißt Vodafone.
Genau,
hat
den
so
nutzen wir über Vodafone, genau.
Okay.
Wir nutzen das über Vodafone mit den Rädern, die wir heute an die Kunden verkaufen. Vodafone ist der Network Provider, das gehört auch zu dem LTE-Standard, den die meisten vom Mobiltelefon her kennen. Und dieser Standard zeichnet sich durch mehrere Vorteile aus von einem klassischen Mobilfunk, wie man ihn kennt. Das ist auf der einen Seite, wir haben sehr, sehr lange Batterielaufzeiten, ja, auf der einen Seite. Und wir arbeiten mit geringen Kosten.
Ja.
Und haben ein deutlich robusteres Signal als der Mobilfunk. Und
das heißt, selbst wenn man das Fahrrad in den Keller nimmt, dann hat man da noch dieses Narrowband, ne? Also ist immer noch
ganz genau. Mhm. Ganz genau. Ja, also wir sind gestartet in Berlin mit dem ein oder anderen stationären Use Case, wo wir mal in Gebäuden getestet haben. Wer sich in Berlin auskennt, das Park Inn am Alexanderplatz, da waren wir in der Tiefgarage und da sendest du 2-3 Etagen aus der Tiefgarage. Hast du schon lange keinen Mobilfunk mehr, noch ein ganz robustes Signal.
Brauche ich denn, also das eine ist das Signal, das andere ist natürlich, ich denke immer, Tracking geht nur über GPS und spätestens da habe ich ja kein GPS. Also ist das
trotzdem möglich? Das ist richtig. Ja, das ist schon möglich. Also zum einen können wir über den Mobilfunk lokalisieren. Das ist nicht so genau wie GPS.
Ja.
Aber das muss es am Ende auch gar nicht sein, weil für uns ist natürlich spannend, selbst wenn du in ein Gebäude gehst oder das Rad oder der Gegenstand in einem Gebäude verschwindet, wo ist es im Gebäude verschwunden? Das reicht ja in der Regel aus. Wo sich der Gegenstand oder das Rad dann in einem Gebäude bewegt, das ist dann nicht mehr so entscheidend.
Okay,
ja,
ihr könnt das dann über die Zelle rausfinden oder vielleicht sogar triangulieren über mehrere Zellen oder sowas, ich weiß es nicht.
Genau. Okay, da werden wir auch immer besser, ne?
Cool.
Aber in der Regel ist das eigentlich gar nicht notwendig. Ne? Das GPS-Signal und zu wissen, wo der Gegenstand verschwindet, das reicht uns vollkommen.
Okay, das heißt, du bist Fahrradliebhaber, du bist Ingenieur, da kam so ein bisschen auch das Bedürfnis von dir selbst her. Du hast wie man es bei vielen Gründern auch hört, den Vorteil gemacht, dass du, als du gestartet hast, nicht alles wusstest über den Markt, weil sonst wäre man wahrscheinlich irgendwie abgeschreckt gewesen und hätte es gar nicht erst probiert, sondern du hast gesagt, ihr möchtet das irgendwie besser machen. Du hast jetzt auch gesagt, dass ihr euch preislich und von der Usability differenziert. Was zahle ich denn als Kunde dafür? Zahle ich das einmal oder ist das ein Monatsabo? Ja klar, wahrscheinlich eher so ein Abo, ne? Weil ich ja monatlich Kosten habe über die Lokalisierung, oder?
Ja, tatsächlich zahlst du einmalig. Ne?
Ah.
Du zahlst einmalig 199 Euro für 3 Jahre.
Ja.
Ja? Die Lösung wird im Handel verbaut. Wir sind ein reines Handelsprodukt.
Ja.
Du kannst es nicht online kaufen. Das liegt einfach daran, ich sage das jetzt einfach mal so, der klassische E-Bike-Kunde ist kein Bastler. Ne? Und keiner will an der Elektronik oder an seinem Fahrrad rumbauen. Und deswegen gibt es uns nur über den Handel. Wir sind kein Online-Produkt. Diesen Markt gibt es sicherlich, aber den bedienen wir nicht.
Verstehe.
Und dann hast du die Entscheidung 3 Jahre oder 5 Jahre und dann zahlst du einmalig. Und damit hast du die Services Fahrrad-Location, also du weißt, wo dein Fahrrad ist. Und im Diebstahlsfalle wirst du von uns unterstützt. Und das ist ein großer Unterschied zu den Lösungen, die es bislang gab. Ne? Dann hast du, ich sag mal, aus meiner persönlichen Sicht eine relativ lieblos umgesetzte Lösung gehabt. Du konntest mal gucken, wo dein Fahrrad ist, konntest auch so ein bisschen spielen, kannst es digital abschließen, dass wenn jemand wackelt, du eine Info kriegst. Das geht bei uns auch. Aber ich finde, spannend wird es wirklich im Ernstfall, wenn das Fahrrad weg ist, was dann passiert. Ne?
Mhm.
Und in unserem Fall heißt das, wir klemmen uns dann zwischen den Kunden und die Polizei. Ja, und sorgen dann dafür, dass das Fahrrad auch wieder beim Kunden landet. Und da haben wir eine Erfolgsquote von 80%.
80%?
Ja, wow. Von 80%. Also 8 von 10 Fahrerinnen kriegen wir zurück.
Wow.
Ne?
Okay.
Genau. Und teilweise zieht sich dieser Prozess auch über 3 oder 4 Tage, ne?
Ja.
Wenn dann so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit dem Dieb stattfindet.
Ja.
Und 80%. Ja.
Wahnsinn.
Das
okay.
ist richtig. Ja.
Wie groß ist die Lösung? Wird die irgendwie unter den Sattel geklebt oder in die Pedale eingeschraubt? Oder wo am Fahrrad findet das dann Platz? Oder wie klein oder wie groß ist das?
Beides. Ja, die Lösung ist klein. Ich sag mal so, über den Daumen sind das 60 mal 25 Millimeter und vielleicht 4-5 Millimeter dick. Wird in der Motorperipherie untergebracht, dort verbaut, ja, unsichtbar, wartungsfrei.
Ja.
Ich muss eigentlich nichts tun, ne? Sondern lasse es im Handel einbauen und fahre dann damit.
Ach so, ne? Und den Strom bekommt er dann vom Akku?
Genau, wir haben einen kleinen Pufferakku auf der Lösung. Das heißt, wenn du das Fahrrad im Winter im Keller stehen hast, dann garantieren wir 6 Monate, aber das geht bis 2 Jahre, wo das Fahrrad dann einmal in der Nacht ein Heartbeat sendet, ne, und sagt, ich bin noch da und da stehe ich. Es sendet dann immer die letzte Position. Und ansonsten, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, haben wir eine Verbindung zum Bordakku des Rades. Das heißt, bei einer ganz normalen Nutzung ist der Akku immer zu 100% geladen. Ja, im Diebstahlsfalle senden wir locker 12 Stunden Dauerbewegung ohne Stromversorgung. Ne? Da bist du schon ein Stück unterwegs. Ne?
Du hattest eben gesagt, dass ihr irgendwie jetzt schon im 5-stelligen Bereich diese Produkte verkauft, was natürlich schon sehr, sehr cool ist. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ist das jetzt das Produkt, so wie ihr am Anfang gestartet seid? Oder hattet ihr zwischendurch so Pivotierungssituationen, wo ihr gemerkt habt, das, was wir ursprünglich vorhatten, passt so nicht. Aber wenn wir es so vorhaben, also vielleicht zum Beispiel allein auch der Vertrieb, dass ihr dachtet, das verkaufen wir an Endkunden und gemerkt habt, Handelspartner zu werden, ist viel besser für uns. Gab es da solche Sachen?
Ja, ich würde so sagen, beim Fahrrad ist das Pivotieren noch nicht abgeschlossen. Ja? Das Pivotieren hat aber schon vor dem Fahrrad begonnen, weil die Gründungsidee war eigentlich, it's my dog. Ja? Wir wollten Tiere finden, Tiere tracken.
Aber, Hunde haben keine Batterie und das war so ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Das Hunde war ein bisschen schwierig, wobei die Idee nicht gestorben ist. Ja. Ne? Die ist immer noch existent im Kopf. Ja. Der tatsächliche Grund, warum wir Hunde am Anfang nicht umgesetzt haben, ist, dass wir alle aus einem B2B-Umfeld kommen. Ja, das heißt, meine Kollegen und ich. Und wir uns an dieses große Thema B2C, also an den Consumer, nicht so richtig rangetraut haben. Und im Fahrradumfeld verkaufen wir auf 2 Wegen, ne, oder über 2 Kanäle. Das eine ist Hersteller. Uns gibt es als Erstausrüstungsprodukt bei Premium-Herstellern in Deutschland, die auch weltweit verkaufen. Und über Flottenbetreiber, das können Fahrradabonnement sein, ein Fahrradverleih. Ja. Und last but not least im Handel. Ne? Und diese Wege, die hatten wir von Anfang an im Fokus. Wir sind OEM gestartet und seit Mitte letzten Jahres im Handel unterwegs und im Handel erhältlich. Und das ist eigentlich der neueste Weg, den wir gegangen sind.
Ja. Wie wichtig ist es euch eigentlich, dass, also wenn ich mir jetzt ein E-Bike kaufe, hätte ich ja noch nicht gewusst, dass es euch gibt. Und wenn der Verkäufer vom E-Bike vielleicht jetzt auch nicht so richtig Mühe gibt in der Beratung, hätte ich es auch danach vielleicht nicht gewusst. Wie wichtig ist es eigentlich für euch, dass ein Kunde wie ich, der im Internet googelt nach, wie mache ich mein E-Bike sicher, dass er eigentlich euch findet? Also kümmert ihr euch auch darum, dass Nutzer euch aktiv als Marke kennenlernen und über diese Problemlösungsfindung zu euch kommen? Oder ist tatsächlich momentan eher noch der Fokus auf das Händler-Akquise-Thema gesetzt?
Das ist die Diskussion, die wir gerade führen, um ganz ehrlich zu sein.
Ne? Du nicht? Also, nein, ach so, ihr intern.
Wir intern. Wir führen die Diskussion gerade intern. Ja. Ne? Also gestartet sind wir, und das gehört ja dann auch zum Thema Pivotierung, dass wir gesagt haben, wir brauchen den Push im Markt über den Verkauf und über den Handel. Ne? Wobei man da ganz ehrlich momentan feststellt, bedingt durch die Corona-Zeit war das natürlich ein großer Schock für uns, ne? Weil der Handel war geschlossen von Mitte März bis Ende April. Und das war auch für den Handel ein Schock. Und bei Eröffnung der Läden hat der Handel zunächst mal eins im Sinn gehabt, das ganze gebundene Kapital, das er im Laden stehen hat, zu verkaufen. Ne? Und da denkt im Verkauf keiner so richtig an uns, ne? Und an unser Produkt, sodass wir da im Handel am Anfang so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ne? Und aber jetzt ist der parallele Schritt natürlich, ist jetzt auch einen Pull zu erzeugen, ne? Das heißt, den Kunden zu erreichen. Und naja, wie das halt als kleines Unternehmen ist, da sind die Mittel, ich sag jetzt mal, noch limitiert und begrenzt. Und wir machen das, was in unserem Rahmen möglich ist. Ne? Also Social Media natürlich, ne? und diese Themen. Und ist aber schon ein Marketing-Thema. Ja? Und da versuchen wir auch für uns, die richtigen Kanäle zu finden und die auch richtig zu bewerten.
Ja? Das finde ich super spannend, gerade dieses Thema. Deswegen vielleicht noch eine Nachfrage. Hast du für dich schon so ein kleines Zwischenfazit, wo du sagst, das ist eher, also wenn man sagt, Suchmaschine, Social Media, E-Mail-Marketing, hast du schon etwas rausgefunden, wo du sagst, das fällt uns als B2Bler eher leicht oder das fällt uns eher schwer? Also fällt euch Facebook-Seite betreiben oder Instagram-Fotos hochladen, fällt euch das leicht oder fällt es euch eigentlich leichter, coole Ratgeber über E-Bikes zu veröffentlichen, die dann über Google gefunden werden?
Wir sind ein großer Fan von Social Media. Mhm. Ja. Und das ist auch eine Geschichte, die gut funktioniert. Ne? Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Da haben wir eine super Traktion, super Kundenfeedback, spitze Sache. Ja? Also ich bin großer Fan von Social Media, tun wir uns auch leicht mit. Ne? Wo wir uns eher ein bisschen schwerer tun, das ist wirklich, das sind so diese klassischen Themen. Ne? Dialog über den Handel an den Kunden. Ne? So dieses, wie soll ich das nennen? So ein bisschen dieses Old-Fashioned Business. Ne? Ja. Da tun wir uns ein bisschen schwerer, weil du ja wirklich. Da ist der Multiplikator nicht so da. Da musst du mit einer Menge Leuten sprechen, du musst die erreichen, ne? Und das ist dann auch alles sehr dezentral. Und da hilft ja auch so ein digitales Medium wie Webinare und so Geschichten auch nur bedingt, ne? Weil
die
auch
Reichweite diese erstmal braucht.
Genau, ja, du brauchst die Reichweite und das ist auch ein sehr, sehr heterogenes Publikum, was man da erreicht, ne? Diese Zwischenstufe, ne? Und da tun wir uns mit Social Media und dem Endkunden ein ganzes Stück einfacher, ne?
Spannend.
Gehört zu Social Media. Was bei uns so ein bisschen fehlt, ist, dass die Diskussion führen wir intern, dass so ein bisschen der Call to Action, ne, über Social Media, weil es uns ja am Ende nur im Handel gibt. Ne? Das ist jetzt kein Produkt, wo dann einer, ich sag mal, bei Facebook oder bei Instagram, wie auch immer, sagt, das ist ein tolles Produkt, das bestelle ich, ne, und klickt. Ne? Das fällt bei uns so ein bisschen aus, weil wir verlangen ja von unseren Kunden oder erwarten von unseren Kunden, dass der sich dann erst einmal in den Handel begibt und dort kauft. Ne?
Das stimmt. Man könnte vielleicht irgendwie sagen, klick dir mal jetzt unseren 5-Euro-Gutschein und dann kannst du ihn im Handel einlösen und dann hat man ein relativ gutes Tracking darüber, welcher Kunde sich diesen Gutschein holt zum Beispiel.
Sehr gut, nehme ich mit.
Ja, perfekt, perfekt. Habt ihr schon mit Influencern was gemacht?
Nein.
Okay.
Nein, noch nicht. Okay. Ja, noch nicht.
Sehr schön. Gibt's lustige Kundenstories? Also irgendwas, weil ich fand das schon, man hat in deinem Gesicht gesehen, du magst besonders die Situation, wenn es darum geht, Fahrrad ist weg und ihr könnt helfen, das wiederzufinden oder Katz-und-Maus-Spiel zu machen. Gibt's da irgendwie eine Geschichte, die dir besonders hängen geblieben ist?
Die sind eigentlich, also diese Wiederbeschaffungsgeschichten sind eigentlich alle immer ganz amüsant, weil man muss sagen, die wenigsten Diebstähle werden wirklich hochprofessionell durchgeführt,
ja.
Sondern nach unserer Erfahrung sind vieles Gelegenheitsdiebstähle, ne? Fahrrad schlecht gesichert oder an einer Stelle stehen lassen, die man schon fast als fahrlässig und so weiter bezeichnen kann. Und die witzigste Situation hatten wir, ein Dieb, der das Fahrrad geklaut hat und mit nach Hause genommen hat, natürlich nicht wusste, dass wir ihn verfolgen, ja, und dass wir ihn auf dem Schirm haben. Und der ist dann in so einem größeren Wohnblock verschwunden. Ja, also das ist ja natürlich keine leichte Wiederbeschaffungssituation. Ne? Du kannst zwar den Hausgang feststellen, dann hast du aber 6 oder 8 Parteien, die dann über 3, 4 Etagen verteilt sind. Und du weißt, das Fahrrad ist im Keller oder in der Wohnung. Polizei ist immer sehr kooperativ. Ne? Wenn die Polizei einen Ermittlungserfolg sieht, ne, oder in greifbarer Nähe hat und dann das Produkt auch teuer ist, dann sind die Kollegen von der Polizei auch immer sehr, sehr hilfsbereit und sehr engagiert. Und die haben dann so einen Rundgang in dem Haus gemacht und der Dieb ist dadurch so in Panik geraten, dass er das Fahrrad wirklich aus dem Fenster geworfen hat. 2. oder 3. Etage und der Kunde ist im Hinterhof rumgelaufen und hat auf einmal sein Fahrrad aus dem Fenster fliegen sehen. Und das würde ich mal sagen, war der amüsanteste Diebstahl, den wir bis jetzt hatten.
Ja. Okay, spannend. Aber kann, also die Situation hatte ich auch mal und da haben wir uns irgendwie auch einen halben Tag vor der Wohnung gewartet, bis der mit dem Fahrrad zum Glück rauskam. Aber da war es damals nur Glück, dass jemand ihn reinfahren hat sehen. Da hatten wir noch so eine Geschichte nicht. Okay, das ist sehr spannend. Habt ihr, wo geht's denn hin? Du hast jetzt schon gesagt, eigentlich wolltet ihr Hunde findbar machen, jetzt habt ihr Fahrräder gebaut. Wo geht's strategisch hin? Also so in 3 bis 5 Jahren, was habt ihr auf der Roadmap?
Naja, strategisch ist das Fahrrad heute schon stark im Fokus. Ne?
Ja.
Wir verkaufen in Deutschland dieses Jahr 1,4 Millionen E-Bikes. Ne? Das
Wirklich?
Ist der Markt.
In Europa?
Nein, in Deutschland. Achtung, in Deutschland.
1,4 Millionen E-Bikes in einem Jahr?
In einem Jahr. Also in Deutschland werden seit 20 Jahren, also mehr oder weniger, ne? 4 Millionen Räder jedes Jahr verkauft.
Mhm.
Und der E-Bike-Anteil steigt stetig. Und in diesem Jahr geht der Markt oder die Industrie von 1,4 Millionen Rädern aus. Und natürlich auf Kosten des klassischen Rades. Und europaweit, und jedes zweite E-Bike in Europa wird in Deutschland verkauft.
Okay.
Ja, also um mal so die Marktdimension zu sehen, bei 20 Millionen Räder EU-weit. Ne? Also die Engländer sind da noch mit bei. Und naja, ich sag mal, wenn man sich den Markt dann mal anschaut, es gibt natürlich ein paar innovative Bike-Startups, ne, die von vornherein ihr Fahrrad mit so einer Technologie versehen, ne, oder als Connected Bike ausliefern. Aber der andere Markt ist offen, ne? Und unser Ziel ist es natürlich, jedes Rad, das in Europa verkauft wird, ja, ne, mit einem Tracker auszustatten, gar keine Frage. Ne? Ja. Und das ist ja bei uns nicht nur Diebstahl, sondern ich glaube, was uns auch nochmal besonders ausmacht, wir haben den E-Call noch im Rad, wie man ihn vom Auto kennt. Ne? Das heißt, wenn einer verunfallt oder einen Sturz hat, dann ruft bei uns das Fahrrad auch über eine Leitstelle einen Rettungswagen. Ne? Und cool. Das heißt, auch an der Stelle die Servicelandschaft wird noch weiter ausgebaut und wird verbreitert, sodass wir um das Fahrrad drumherum eine Servicelandschaft bauen, sodass wir der Meinung sind, dass, ich glaube, das Ziel, jedes Fahrrad oder jedes zweite Fahrrad, ne, was da, wie es am Ende aussieht, connected sein wird. Ob wir das sind oder ein anderer, ne, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass der Trend ganz klar dahin geht.
Ja. Schön. Also Sicherheit ist auf jeden Fall ein schönes Thema, finde ich gut, ist ein positives Thema. Habt ihr in der Produktentwicklung oder hast du noch, wir haben ja immer Zuhörer, die auch selber so ein bisschen in der Digitalisierung sind, hast du noch irgendwelche Tipps, die ihr schmerzhaft in der Produktentwicklung gelernt habt, wo du sagst, das sind meine Top 2 Tipps? Hätte ich die vorher gewusst, hätte es mir einiges an grauen Haaren oder an mentalen Schmerzen gespart.
Vor dem Hintergrund eigentlich nicht. Tipps habe ich aber trotzdem, ja, und der da heißt einfach machen. Ne? Mhm. Ich denke, sich da zu vergeistigen und lange hin und her überlegen und zu zweifeln, ich glaube, in so einem Umfeld, in dem wir tätig sind, ist Geschwindigkeit ein großes Thema, ne? Und tatsächlich die Erfahrung mit dem Produkt. Also klassisches MVP-Thema, ja? Ja. Functional Prototyping. Ich denke, so schnell wie möglich das Produkt zum Kunden bringen, auch wenn es Macken hat, ja, und dann eine Prototypenphase durchführen, Proof of Concept, immer wieder Feedback, immer Dialog, immer neue Schleifen, ja, und darüber schnell zu sein, ne? Und auch ein sehr robustes Produkt zu entwickeln. Ja, cool. Ich komme ja aus der virtuellen Produktentwicklung und dort war die große Stärke, dass man, ich sag mal, in kürzester Zeit ganz, ganz viele Versuche fahren konnte.
Ja.
Ne? Und das kann man natürlich an einem Produkt, wo ich ganz harte Randbedingungen stellen kann. Ne? Das darf da und da nicht versagen und das muss da halten. Wenn man das mal auf unsere Welt überträgt, ist bei uns das eigentlich der Kunde. Ne? Wie reagiert der Kunde? Das ist unser, in Anführungszeichen, versuch es das falsche Wort, aber das ist unser Feedback-Schleife. Ne? Das heißt, so schnell wie möglich an den Kunden ran, das Produkt dem Kunden zur Verfügung stellen und dem Kunden die Möglichkeit zu geben, auch Einfluss auf das Produkt zu nehmen. Und das erkennen wir. Unsere Pilotkunden, die ersten Kunden, das sind immer noch unsere größten Fans, ne? Weil die sich auch selbst im Produkt irgendwo sehen. Und ich will jetzt nicht sagen, verwirklicht, das ist Quatsch, ne? Aber die dann wirklich auch uns geholfen haben, ein gutes Produkt zu entwickeln.
Schön, ich finde, das sind sehr greifbare Tipps. Super. Jürgen, vielen Dank. Im Gegenzug für deine Offenheit und dein Gespräch möchte ich auch dir den Tipp geben, gleich bei unserer Verlosung mitzumachen. Jeder, der diese Folge auf LinkedIn teilt und mich darin verlinkt, also einfach Christoph Bursek dann da reinschreiben in den LinkedIn-Post. Der kann diese Woche auch wieder einen Amazon Echo gewinnen. 2 haben wir schon verschickt und den nächsten verschicken wir diese Woche. Und again, die Chancen stehen sehr hoch, denn liebe Zuhörer, ihr seid bisher sehr treue Zuhörer, aber extrem faule Gewinnspielteilnehmer. Also unbedingt mitmachen, kann sich also lohnen. Viel Erfolg also auch diese Woche beim Gewinn. Jürgen, ganz, ganz lieben Dank für deinen Input und die Geschichte zu It's My Bike. Und ich drücke euch die Daumen, dass es weiterhin viele Diebe gibt, damit viele Leute sich überlegen, ihr E-Bike zu sichern. Also ich mag das Produkt sehr gerne, finde, das ist ein schönes Thema. Ganz herzlichen Dank. Abonniert unseren Podcast, das wird uns sehr helfen. Ganz lieben Dank, digitale Grüße und eine sonnige Woche weiterhin wünschen euch
Jürgen
und Christoph. Bye, bye.